Deutschlandfunk, Kultur heute.
Seine Gedichte sind wie Kanufahren, wenn man den perfekten Ruderschlag gefunden hat. Ein regelmäßiges Fließen. So beschreibt der Übersetzer Hans-Jürgen Balmes die Lyrik von William Stanley Mervyn. Der US-amerikanische Dichter ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Wir würdigen ihn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Und zu der begrüßt sie Enne Seidel. Bis 18 Uhr hören Sie außerdem ein Interview mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Wir sprechen über die Aufarbeitung des Kolonialismus, insbesondere mit Blick auf deutsche Museumssammlungen. Und wir läuten die Leipziger Buchmesse ein. Nächste Woche beginnt sie. Wir machen vorab einen Ausflug ins Literaturland Tschechien, in diesem Jahr das Gastland der Buchmesse. Aber zuerst geht es um einen deutschen Kulturexport. Das Bauhaus, die berühmte Kunst- und Designschule in Weimar und Dessau, hat nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ihre Spuren hinterlassen. Besonders sichtbar waren und sind diese Einflüsse in den USA. Viele Bauhäusler sind dorthin emigriert, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht kamen und damit die Zeit für das Bauhaus in Deutschland abgelaufen war. Zum 100. Bauhausjubiläum in diesem Jahr hat ein internationales Forschungs- und Ausstellungsprojekt weltweit nach den Spuren des Bauhauses gesucht. Die Ergebnisse präsentiert jetzt eine Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt, die unser Kunstkritiker Carsten Probst schon gesehen hat. Bauhaus Imaginista, so der etwas irritierende Titel dieser Ausstellung. Herr Probst, hat das Bauhaus außerhalb Deutschlands also doch nur in der Vorstellung existiert? Ein imaginäres Bauhaus oder was soll uns dieser Titel sagen?
Ja, Frau Seidel, das kann man sicherlich teilweise so sagen, wie Sie das eben ausgedrückt haben. Also, dass das Bauhaus sozusagen ein wenig von seinem Ruf im Ausland auch lebt oder von dem Klang dieses Namens. Aber nur Schall und Rauch war der Name eben wiederum auch nicht. Also zum einen zeichnet diese Ausstellung schon eine Geschichte von Aneignungen nach. Das bezieht sich vor allem auf das Lehrkonzept des Bauhauses, also diese Innovation in der Lehre, die Experimente, die Standardisierung, aber auch im Design und in der Architektur. Und Aneignungen waren das insofern, weil eben viele verschiedene moderne Denkschulen und Entwicklungen zu der Zeit des Bauhauses existierten. Und eben nur, weil ein Haus ein Flachdach jetzt plötzlich hatte oder eine Designschule in Mexiko zum Beispiel abstrakte Ornamente lehrte, musste das noch nicht direkt vom Bauhaus angeleitet sein. Auf der anderen Seite aber, Sie haben es erwähnt, sind Lehrende und Schülerinnen des Bauhauses eben auch emigriert und haben das teilweise aber auch haben schon vorher Reisen unternommen, bei denen sie dann ganz direkt vor Ort Kontakte, Netzwerke geknüpft haben, aus denen sie sich dann im besten Falle eigentlich eben auch so Wechselwirkungen ergaben. Das heißt, die Bauhäusler selbst wurden inspiriert und eben darauf bezieht sich auch dieser Titel Bauhaus Imaginista. Also was halten wir eigentlich heute für Original Bauhaus? Was aber eigentlich von anderen Kulturen beeinflusst ist und gar nicht mal vielleicht auch so modern, wie immer gedacht.
Und an welchen Beispielen zeigt die Berliner Ausstellung das nun ganz konkret?
Ja, es gibt zum Beispiel eine Sektion mit der Überschrift Learning From, also Lernen von, ... Das versammelt eben solche Fälle, in denen Vertreter des Bauhauses selbst von anderen Kulturen inspiriert wurden. Anni Albers, Lena Bergner, Max Pfeiffer-Wartenfuhl zum Beispiel haben sich in den 20er Jahren von traditionellen, das heißt eben auch vorkolonialen Webtechniken, Teppichdesigns, Ornamenten eben in Mexiko oder in anderen lateinamerikanischen Kulturen inspirieren lassen. Und interessant ist, rein inhaltlich war das für das Bauhaus sozusagen eine gezielte Fragestellung eben von der Trennung von angewandter und freier Kunst. Aber in Mexiko oder auch zum Beispiel im postkolonialen Marokko, das wird hier gezeigt, hatte das eben auch eine politische, antikolonialistische Dimension, die aber die Bauhäusler gar nicht interessierte. Und dann gibt es ein anderes Kapitel, Moving Away heißt es, also quasi weggehen. Das zeigt vor allem exilbedingte Bewegungen der Bauhäusler nach 1933 und wie sich eben die Bauhauslehren infolge des Exils langsam in anderen Ländern übertragen und dadurch auch verändert haben. Das kennt man ja prominenterweise zum Beispiel am Beispiel USA, wo quasi die Konzentration auf nützliches Design erfolgte, wobei das Bauhaus zum Beispiel auch die Street Photography beeinflusste. Aber es gibt eben auch Beispiele aus Japan, aus China, aus Russland oder sogar Nigeria.
Das klingt alles recht komplex, aber es war ja nun mal auch ein wissenschaftlich angelegtes Forschungsprojekt. Funktioniert so ein wissenschaftliches Projekt überhaupt in dieser Form als Ausstellung?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon ein sehr wichtiges Projekt, weil es veranschaulicht, dass das, was wir in diesem Jahr als Bauhaus 100 feiern, überhaupt gar kein feststehender, klarer Begriff ist. Das Bauhaus war eben keine deutsche Denkschule, die dann sozusagen deutsches Know-how ins Ausland exportiert hat, wie es bei manchen Kulturpolitikern ja immer noch sozusagen die Losung ist heutzutage. Stattdessen entfaltet die Ausstellung sozusagen eben diese ganze, wie Sie sagten, auch verwirrende Komplexität der internationalen Wechselwirkungen erst einmal. Was mich aber daran stört, ist sozusagen dieses summarische Aneinanderreihen von Materialien und Recherchen. Natürlich ist es schwierig, so ein komplexes Projekt zu visualisieren, aber was sozusagen unter diesem Eifer des Materialsammelns ein wenig verloren geht, ist die Vertiefung. Zum Beispiel Marion von Osten und Grant Watson, die beiden Kuratoren, fassen diese Vielfalt der Einflüsse des Bauhauses als Demokratie zusammen. Aber was soll das eigentlich im Bereich der Ästhetik bedeuten? Und es gibt eben auch diese Inkohärenz der Argumentation. Zum einen wird vom historischen Bauhaus ausgegangen, zum anderen wird es aber eben im Wechselspiel der kulturellen Einflüsse ständig dekonstruiert. Also worauf sollen wir uns eigentlich beziehen? Das ist quasi die Frage, die eigentlich nach Vertiefung schreit, aber irgendwie auch gar nicht richtig angesprochen wird in dieser Ausstellung.
Vielen Dank an Carsten Probst. Er berichtete über einen vermeintlichen deutschen Kulturexport. Die Ausstellung Bauhaus Imaginista ist zu sehen im Berliner Haus der Kulturen der Welt und zwar noch bis zum 10. Juni. Wie umgehen mit Kunst- und Kulturgütern aus ehemaligen Kolonien, die bis heute in europäischen Museen lagern? Im Zentralstaat Frankreich hatte Präsident Emmanuel Macron diese Frage vor einiger Zeit klar und deutlich beantwortet. Er will Objekte aus französischen Sammlungen an ehemalige Kolonien zurückgeben. Im föderal organisierten Deutschland hingegen gibt es nicht nur eine, sondern viele Antworten auf diese Frage. Die Kulturminister der 16 Bundesländer und zwei Staatsministerinnen auf Bundesebene haben da mindestens mitzureden. Dennoch haben sich die Beteiligten diese Woche tatsächlich auf eine gemeinsame Position geeinigt. In einem am Mittwoch verabschiedeten Papier erklären sich die Kulturminister von Bund und Ländern generell bereit zu Rückgaben. So ganz einig war man sich dann aber offensichtlich doch nicht. 5 Bundesländer haben kurzerhand noch eine zweite, zusätzliche Erklärung hinterhergeschoben. Berlin, Hamburg, Thüringen, Brandenburg und Bremen sind das, also die Länder, die von Koalitionen aus SPD, Grünen und der Linken regiert werden. Zur Linken gehört auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, warum es dieses zweite Papier noch brauchte. Was hat Ihnen in der gesamtdeutschen Erklärung gefehlt?
Also was mir tatsächlich in dem Papier gefehlt hat, was wir gemeinsam verabschiedet haben, ist ein klar und unmissverständlich öffentlich ausgesprochenes Bekenntnis zum umfassenden und zum systematischen Unrechts- und Gewaltcharakter des Kolonialismus. Also so ein Wort wie Völkermord im Zusammenhang mit der Anerkennung der Massaker an den Herero und Nama beispielsweise werden Sie dort nicht finden. Und das wiederum hat damit zu tun, dass insbesondere der Bund, aber auch einzelne Bundesländer scheuen wollten, völkerrechtlich relevante Begriffe mit in die Erklärung aufzunehmen, die dann möglicherweise zu Rechtsstreitigkeiten vor anderen Gerichten geführt hätten, zum Beispiel in den USA. Da sage ich aber, das muss man in Kauf nehmen, wenn man sich seiner Vergangenheit tatsächlich stellen möchte.
Ein anderes Argument derer, die den Kolonialismus nicht mit noch schärferen Begriffen verurteilen wollen, ist ja, er solle nicht auf eine Stufe mit dem Unrechtsregime der Nationalsozialisten gestellt werden. Ist das nicht ein wichtiges Argument?
Naja, also ich habe immer gesagt, die Singularität des Holocaust, die ist hier nicht zu diskutieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir die Differenzen zwischen dem Kolonialismus und selbst zwischen den Völkermordereignissen, die es ja gegeben hat, dem Maji-Maji-Krieg oder eben den Völkermord an den Herero und Nama, jetzt nicht auf eine Stufe mit dem Holocaust stellen. Aber das ändert ja nichts daran, dass es sich um tatsächlich gravierende Verbrechen gehandelt hat, tatsächlich auch menschenrechtswidrige Verbrechen. Wir kommen nicht umhin, auch das zu benennen. Also die Tatsache, dass es die Shoah gegeben hat, dass die Shoah singulär war, kann umgekehrt jetzt aber auch nicht dazu führen, dass man an anderen Stellen keine klaren Worte findet, wenn es ebenfalls um die deutsche Geschichte geht. Denn es geht ja hier nicht um die Relativierung der eigenen Rolle, sondern es geht darum, tatsächlich auch zur eigenen Vergangenheit zu stehen. Und mein Eindruck ist manchmal ein Stück weit, dass anders als in anderen Ländern in Deutschland der Kolonialismus in der geschichtlichen Aufarbeitung nie eine so große Rolle gespielt hat, hat natürlich etwas zu tun mit der Zeit des Faschismus, hat natürlich etwas zu tun mit der erdrückenden Dimension des Völkermords an den europäischen Juden. Trotz alledem, wir müssen auch die anderen Aspekte sehen. Und meines Erachtens sind zumindest die rassistischen Konnotationen, die dem Kolonialismus innewohnten oder die zumindest aus dem Kolonialismus heraus entstanden sind, natürlich auch eine Ursache dafür, dass sowas wie der Nationalsozialismus in Deutschland möglich wurde.
In Ihrem Zusatzpapier schreiben Sie, Herr Lederer, Restitutionen sollten ermöglicht werden, wo sie gewünscht werden. Das klingt für mich nach einem sehr weitgehenden Bekenntnis zu Rückgaben. Heißt das also, wann immer ein Land Gegenstände zurückfordert, möchten sie ohne Wenn und Aber restituieren, auch wenn vielleicht noch gar nicht geklärt ist, ob es sich wirklich um Raubgut handelt?
Es geht erstmal darum, dass wir alle unmissverständlich klargemacht haben, dass wir nicht mitmachen, dass die Aufarbeitung und Konsequenzen aus dieser Aufarbeitung wieder auf die lange Bank geschoben werden. Es hat nämlich schon früher, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, eine sehr intensive Debatte über diese Frage gegeben. Und da ging es auch um die Verantwortung und da ging es auch um die Konsequenzen der Verantwortung. Das ist ja eine europäische Familienangelegenheit, der Kolonialismus. Passiert ist dann lange Zeit nichts. Das ist etwas, was Benedikt Savoy und Felwine Sarr ja auch immer sehr, sehr stark kritisieren. Und
das sind die beiden Wissenschaftler, die für Emmanuel Macron den Bericht geschrieben haben zur Restitution.
So ist es. Und natürlich muss man aufpassen, dass wir, wenn wir das tatsächlich ernst meinen, also jedenfalls nicht so lange auf Provenienz beharren, dass lückenlos nachgewiesen werden muss, dass es ein unrechtmäßiger Erwerb war, sondern in der Tat muss zumindest die Beweislastumkehrfrage gestellt werden, also muss nicht eigentlich lückenlos dargelegt werden, dass der Erwerb tatsächlich ethisch, moralisch und rechtlich in Ordnung war, damit man die Sachen behalten kann. Hm. Ich will ein Beispiel nennen. Das Deutsche Historische Museum wird jetzt die Säule von Cape Cross zurückgeben an Namibia. Das ist eine Säule, die ist niemals irgendjemandem weggenommen worden, sondern sie ist letztlich eine Manifestation der Kolonisatoren gewesen. Und trotzdem fordert Namibia diese Säule jetzt, weil sie an dem Standort der Säule von Cape Cross einen Gedenkort eingerichtet haben für die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus. Und da hat sich das Deutsche Historische Museum entschieden, aus ethisch-moralischen Überlegungen und aus historischer Verantwortung dieser Rückgabe zuzustimmen, obwohl es rechtlich, genau genommen, dafür überhaupt keinen Anlass gegeben hätte. Also Sie merken schon, es ist über die Provenienzforschung hinaus die Frage zu diskutieren, ob es zum einen eigentlich einen rechtmäßigen Erwerb gibt unter einem Gesamtunrechtskontext. Also weil bürgerliches Recht galt damals nicht, Völkerrecht galt auch nicht, Kolonien waren keine Völkerrechtssubjekte. Und die zweite Frage ist, gibt es nicht tatsächlich auch mitunter, wie bei der Säule von Cape Cross, ethisch-moralische Pflichten, die uns abverlangen, dass wir, und zwar mit ganz, ganz starker Symbolik natürlich, dass wir die zurückgeben. Schlimm wäre es, wenn wir jetzt die Massenobjekte aus den Depots einfach zurückgeben würden, aber dann die harten Gefechte, um die nach hiesigen Maßstäben wirklich wertvollen Kulturgüter zu führen. Das wäre dann die Fortsetzung der bisherigen Demütigung der Kolonisierten mit anderen Mitteln.
Nun beinhaltet die gesamtdeutsche Erklärung aber ja die ausdrückliche Bereitschaft, Kulturgüter zurückzugeben. Befürchten Sie also, dass das nur eine leere Floskel ist, der de facto dann aber kaum Rückgaben folgen werden?
Naja, also wir haben es ein erstes Eckpunktepapier genannt. Und da sind wir uns auch alle einig. Also der Bund, die 16 Länder und auch die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, dass auch die Diskussion weitergehen muss. Dass wir auch noch größere Klarheit brauchen über Kriterien beispielsweise, an denen entlang ethisch-moralische Maßstäbe diskutiert werden können. Und möglicherweise brauchen wir auch ein Gesetz, um die Rechtsfragen unter heutigen Bedingungen einwandfrei zu regeln. Und da werden wir noch eine gewisse Zeit brauchen. Insofern, wir waren uns alle einig, es ist der Einstieg in die Diskussion. Und wenn Sie so wollen, haben die 5 Länder gesagt, wir sind in der Debatte zumindest an einzelnen Punkten schon weiter und wir wollen unsere Position, zu der wir gelangt sind, nach tatsächlich auch harter Auseinandersetzung, die in Hamburg Carsten Broster schon lange führt, die wir in Berlin ja mindestens führen, seit die Diskussion ums Humboldt-Forum entbrannt ist, aber die vor allem postkoloniale Initiativen schon lange führen und manche Rückgabebegehren sind tatsächlich auch schon sehr alt, dass wir jetzt tatsächlich auch darauf drängen, dass es keine Diskussion bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gibt, wo man sich am Ende des Verdachts ausgesetzt sehen muss, dass man hier eigentlich nur auf Zeit spielt.
Aber wäre es nicht in dieser Frage wirklich wichtig, bundesweit Einigkeit zu demonstrieren? Kann so eine zweite Erklärung da nicht auch kontraproduktiv sein, weil der Eindruck entstehen könnte, jetzt wurschtelt dann doch wieder jedes Bundesland alleine vor sich hin?
Naja, die Einigkeit ist hergestellt. Das sind 16 Bundesländer und der Bund und die kommunalen Spitzenverbände, die gemeinsam eine Erklärung verabschiedet haben. Wir haben zusätzlich noch Argumente, wir haben zusätzlich noch Positionen, die wir festhalten wollen und wo wir an dieser Stelle auch markieren, dass wir meinen, dass wir da weiter sind als andere. Das ist zum einen als Positionierung und zum zweiten tatsächlich auch als Debattenangebot, als nachdrückliches Debattenangebot zu verstehen. Aber wir haben ja alle die andere Erklärung gestützt. Also insofern, Einigkeit existiert. Ich bin auch im Übrigen, das muss ich sagen, froh, dass wir es geschafft haben, diese gemeinsame Erklärung zu verabschieden. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Aber das ist ja nun kein Argument dafür, dass andere Positionen oder weitergehende Positionen nicht auch formuliert werden können. Das braucht man ja, wenn man eine Debatte ernsthaft betreiben will. Keine Friedhofsruhe und keinen Konsens an Stellen, wo er dann vielleicht doch noch nicht da ist. Noch nicht.
Das sagt Berlins Kultursenator Klaus Lederer. 5 Bundesländern, darunter Berlin, ging die Erklärung der Kulturminister zur Aufarbeitung des Kolonialismus nicht weit genug. Sie haben deshalb ein zusätzliches Papier verabschiedet. Der Frühling lässt noch etwas auf sich warten. Dafür hat der literarische Frühling schon begonnen. Es ist die Zeit der Buchmessen. In London ist gerade die London Book Fair zu Ende gegangen. In Paris findet in diesen Tagen der Salon du Livre statt. Und kommende Woche folgt dann die Buchmesse in Leipzig. Das literarische Gastland in Leipzig ist in diesem Jahr Tschechien. Das Land also von Schriftstellern wie Milan Kundera oder Václav Havel, der ja nicht nur Schriftsteller, sondern bis 2003 auch Tschechiens Präsident war. In Deutschland kaum bekannt ist dagegen die tschechische Gegenwartsliteratur. Worüber schreiben tschechische Schriftsteller und wie ergeht es ihnen in ihrem Heimatland, in dem, wie auch in anderen europäischen Ländern, der Populismus auf dem Vormarsch ist? Mirko Schwanitz hat einige tschechische Schriftsteller getroffen.
Unweit vom Touristenrummel auf dem Altstädter Platz in Prag mit seinem berühmten Glockenspiel befindet sich ein unscheinbares Gebäude. Das Schild über der Tür sei leicht zu übersehen, sagt auch der Schriftsteller Jachim Topol.
Wir befinden uns hier in der Václav Havel Bibliothek. Hier befindet sich das größte digitale Archiv der Bücher von Václav Havel und ein gut besuchtes Kulturzentrum.
Die Václav Havel Bibliothek befindet sich in einer stillen Seitengasse. Ein Sinnbild für das, was mit Havels moralischen Grundsätzen in der tschechischen Gesellschaft von heute geschehen ist? Jachim Topol zuckt mit den Schultern.
Die Veranstaltungen sind voll. Ich beobachte tatsächlich, dass unsere Gäste hier so etwas wie das Ethos von Václav Havel suchen. Die meisten empfinden den Populismus der jetzigen tschechischen Regierung als Bedrohung. Irgendwie haben wir es bisher nie geschafft, einen normalen Präsidenten zu wählen. Václav Havel war ein Extrem, geboren aus der besonderen Situation des Umbruchs von 1989. Der heutige Präsident Seemann ist das andere Extrem.
In einer Szene seines neuesten Romans »Ein empfindsamer Mensch« macht sich Topol in geradezu schwägscher Manier über Seemann lustig. Woraufhin der Präsident in einem Online-Beitrag wütend fragte, darf ein Schriftsteller so ein Buch überhaupt schreiben? Schon die Frage zeige, dass einige Politiker die Kultur gern wieder einer bestimmten Politik unterordnen möchten, meint der Schriftsteller Michal Aivas. Gerade sind seine Erinnerungen eines alten Varans in deutscher Übersetzung erschienen. Tschechiens letzter großer Surrealist sitzt im berühmten Café Slavia und schüttelt sein graues Haupt.
Unsere Gesellschaft ist geteilt. Wenn die Literatur in solch einer Situation eine Aufgabe hat, dann die, dass sie im Gegensatz zu den wiederaufkommenden Ideologien einen offenen Geist transportieren sollte. Viele von denen, deren Bücher das tun, werden heute als Havloid und Vertreter der weltoffenen Prager Kaffeehauskultur beschimpft.
In der Öffentlichkeit melden sich tschechische Autoren selten zu Wort. Einige aber stoßen durchaus gesellschaftliche Debatten an. Etwa, wenn sie sich wie Katharina Tutschkova mit blinden Flecken in der tschechischen Geschichtsschreibung befassen.
Ich zeige Ihnen heute die Brünner Bronx. Und ich möchte Ihnen diesen Stadtteil zeigen, weil er die deutsch-jüdische Geschichte der Stadt erzählt und weil hier mein Roman Gerta spielt.
Immer wieder führt Katharina Tutschkova Besucher an die Plätze ihres Romans. Darin erzählt sie von der brutalen Vertreibung der deutschen Bevölkerung 1945 aus Brünn. Tutschkova lief den sogenannten Brünner Todesmarsch nach, Tausende folgten ihr. Für den Historiker und Autor Peter Stanček ist Tutschkovas Buch ein Beweis dafür, dass Literatur auch in der heutigen Zeit eine große Kraft entfalten kann. Stanček erzählt in seinem Roman »Der Sprungfedermann« vom tschechischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Es gehe ihm darin aber weniger um Heldentum, als vielmehr um die Entscheidungen, die jeder für sich selbst in einer bestimmten Situation treffen müsse.
Ich glaube zwar nicht, dass heute eine Gefahr wie in den 30er Jahren droht, aber die Bedrohung, dass wieder totalitäre Regime an die Macht kommen, ist sehr real, auch in Tschechien. Es geht also immer wieder darum, wie sich jeder Einzelne entscheidet, ob wir aktiv werden oder ob wir das Hinübergleiten in eine totalitäre Gesellschaft zulassen.
Ja, vor dieser Entscheidung stehen tschechische Schriftsteller. Einige von ihnen sind ab kommender Woche zu Gast auf der Leipziger Buchmesse. Mirko Schwanitz berichtete. Der US-amerikanische Dichter William Stanley Mervyn hat sich schon früh entschieden, politisch Stellung zu beziehen. Mervyn zählte zu den Kritikern des Vietnamkriegs und das machte er auch in seinen Gedichten klar. William Stanley Mervyn ist gestern im Alter von 91 Jahren gestorben. Sein Werk umfasst über 20 Gedichtbände. Neben dem Vietnamkrieg beschäftigte er sich mit Mythen und Legenden, mit der Natur oder auch mit dem Phänomen der Zeit. Für seine Lyrik wurde Mervyn unter anderem mit 2 Pulitzer-Preisen ausgezeichnet. Den ersten davon allerdings schlug er aus. 1971 war das, und zwar wiederum mit Verweis auf den Vietnamkrieg. Als Amerikaner könne er einen solchen Preis nicht guten Gewissens annehmen, so seine Begründung. Der Übersetzer Hans-Jürgen Balmes hat viele Gedichte von William Stanley Mervyn ins Deutsche übertragen, darunter auch Gedichte zum Vietnamkrieg. Und ich habe ihn vorhin erst mal gefragt, wie wichtig diese politische Lyrik war im Kontext von Mervyns Gesamtwerk.
Ja, man kann das, glaube ich, gar nicht so trennen, dass er einerseits politische Gedichte geschrieben hätte und dann Gedichte über seinen Garten, sondern es war eher so, dass die moralische Erschütterung durch den Vietnamkrieg, dass man weiß, man führt da einen Krieg ganz willentlich, den man nicht gewinnen kann, aber die Amerikaner ziehen sich nicht zurück, weil sie denken, sie würden ihr Gesicht verlieren. Dieses Moment von Korrumpiertheit hat ihn existenziell erschüttert, wie viele in seiner Generation. So wie man vielen Liedern von Bob Dylan den Protest mithört, auch wenn es ein Liebeslied ist, hat der politische Protest eigentlich sein ganzes Werk geprägt.
Sie haben Mervyns Garten schon angesprochen. Er lebte zuletzt auf Hawaii und hatte dort einen großen Palmengarten, den er wohl sehr liebevoll hegte und pflegte. Welche Rolle spielte diese Liebe zur Natur in seiner Lyrik?
Also in seiner Lyrik beginnt es schon eigentlich gleichzeitig mit dem Vietnamkrieg. Wir erinnern uns ja noch daran, dass man riesige Wälder entlaubt hat, um sicher zu sein, dass sich dort keine Vietcong verstecken. Diese Form des Krieges auch gegen die Natur hat er schon in den 60er Jahren sehr stark thematisiert. Es war so ein bisschen wie ein praktisches Heilen der Natur, die er sich vorgenommen hat mit diesem Palmgarten. Der war angelegt auf 6 Hektar einer aufgelassenen Ananasplantage. Die Böden waren ausgelaugt, es wuchs da fast gar nichts mehr. Und er hat begonnen, alle indigenen Palmen des Pazifiks zu sammeln und dort ein neues Heim zu geben. Und inzwischen stehen, glaube ich, über 600 verschiedene Arten von Palmen auf seinem Grundstück.
Mervyn interessierte sich auch für den Buddhismus. Dann diese Hingabe zur Natur, von der Sie sprechen, das klingt nach einem, der in sich geruht hat. War das so?
Ja, ich glaube schon. Also er ist in den 70er Jahren dann nach Hawaii gegangen, um dort bei einem wichtigen Zen-Lehrer sich unterrichten zu lassen. Er hat dort eine Art Frieden und Ausgeglichenheit gefunden, was in seiner Lyrik immer deutlich daraus sehen kann, dass so Themen wie die Zeit, wie die großen Themen des auf der Welt Seins, der Verwunderung, des Staunens eine immer größere Rolle spielen. Erinnerte mich hier von daher eigentlich immer sehr stark an den späten Rilke auch, von seinen Elegien her.
Inwiefern?
Ja, es ist eine Stimme, die er dann entwickelt. Man meint, da spricht jemand irgendwie zwischen den Sternen zu uns. Es ist keine Stimme, wo einer hier am Café im Nachbartisch sitzt und aufnotiert, was ihm gerade so begegnet ist, sondern es ist eine Stimme, die unterwegs bleibt und die immer so einen existenziellen Moment sucht, wo er dann etwas findet und sagen kann, was ihn in seinem ganzen Wesen quasi durchzittert.
Er hat sich ja in seiner Lyrik auch schon sehr früh, überraschend früh, muss man sagen, mit dem Thema Alter und Tod beschäftigt. Was für einen Blick hatte er auf diese Themen?
Eines seiner berühmtesten Gedichte handelt ja davon, dass man jedes Jahr unbemerkt den Jahrestag seines eigenen Todes überlebt. Und dieses Gedicht hat er geschrieben mit 37. Das ist schon ein Alter, wo man zum ersten Mal so an den eigenen Tod vielleicht denkt und das so thematisiert. Aber er hatte dann halt auch so ein fabelhaft langes Leben gehabt bis 91. Und wenn man jetzt das betrachtet, dann merkt man, dass er die Beschäftigung mit dem eigenen Tod, die so früh begonnen hat, sein ganzes Leben quasi weiterführt. Wie jemand, der ein Instrument spielt, wird er halt mit diesem Thema immer besser und besser.
Wir müssen vielleicht auch noch über die Form seiner Gedichte sprechen. Mervyn hat mal gesagt, Satzzeichen würden ein Gedicht auf dem Papier festtackern. Deshalb hat er keine benutzt, was es Ihnen als Übersetzer sicherlich nicht unbedingt leicht gemacht hat. Wie würden Sie also die Form dieser Gedichte beschreiben?
Also die Form dieser Gedichte ist eigentlich ein ganz regelmäßiges Fließen. So ein bisschen so, als wenn man im Kanu fährt und hat den perfekten Ruderschlag gefunden, dass es zu keinem Stocken mehr kommt. Und eine Intervention hätte immer noch so ein kleines Stocken bedeutet. Und das wollte er nicht.
Mervyn hat Romanistik studiert, arbeitete genau wie Sie auch als Übersetzer. Inwiefern haben Einflüsse aus anderen Sprachräumen sein lyrisches Werk geprägt?
Er hat sehr viel aus Troubadour-Lyrik übersetzt. Er hat Dante übersetzt, also er verfügt über das ganze Abendland, aber er ist auch hingegangen und hat sich sehr früh um die ostasiatische Literatur gekümmert. Er hat zusammen mit Freunden dann übersetzt aus dem Japanischen, aus dem Chinesischen und hat sich dadurch einen unglaublich weiten Blick angeeignet. Was man aber auch merkt, ist, dass dieses Lauern auf dieses eine Wort, auf das eine Bild, es ist ja so eine Art Haiku-Mentalität. Und die hat ihn auch erwischt. Und in dem Haiku-Kanon ist es ja so, dass jeder große Dichter so eine Art Todesgedicht schreiben musste oder schreiben wollte, von dem er dann nachher sagen konnte, es ist sein letztes Gedicht gewesen. In seinen letzten Lebensjahren ist er ja langsam erblindet. Seinen letzten Band konnte er nur fertigstellen, weil er die Gedichte seiner Frau diktieren konnte, die sie dann niederschrieb. Und das allerletzte Gedicht, das er geschrieben hat, heißt Wunsch. Und da kann man beides sehen, dieses ruhige Fließen, aber auch diese Traditionen, die er sich stellt. Und dieser Wunsch ist natürlich an seine Frau, an Paula, gerichtet. Bitte noch einen Kuss in der Küche, bevor wir die Lichter löschen. Eigentlich ein ganz wunderbares Gedicht, um damit die Tür zu schließen, oder?
Das stimmt. Der US-amerikanische Dichter William Stanley Mervyn hat die Tür endgültig hinter sich geschlossen. Er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das war eine Würdigung seines Übersetzers Hans-Jürgen Balmes. Dina Netz ist jetzt hier im Studio mit den Kulturmeldungen und es geht zunächst um kulturpolitische Turbulenzen in Köln.
Genau, Zeit für eine neue Vision. So kämpferisch ist der offene Brief, überschrieben, den mehr als 50 Akteurinnen im Kulturleben, wie sie sich selbst nennen, unterzeichnet haben. Die geforderte Vision betrifft die Intendantensuche für das Kölner Schauspielhaus. Wir erinnern uns, der designierte Kandidat Karl Philipp von Maldegem hatte zurückgezogen, weil viel Kritik an seiner Benennung laut geworden war. Transparenz, künstlerische Qualität und zeitgenössischen Diskurs fordern die Unterzeichnerinnen nun. Unter ihnen Elfriede Jelinek, Sibylle Berg, Corinna Harfuch und Doan Akanle. Eine der Initiatorinnen des offenen Briefs, die Autorin Traudel Bünger, erklärt ihre Motive so.
Wir hatten sehr stark den Eindruck, dass dieses Verfahren der Intendantenfindung größtenteils hinter verschlossenen Türen stattfindet. Vor allem geht es uns eben darum, Transparenz zu zeigen und Kriterien öffentlich zu diskutieren und nicht so eine einsame Entscheidung zu fällen, wie es jetzt bisher eben das Verfahren ausgezeichnet hat. Wichtig ist das deswegen, weil das Theater eben natürlich gerade in unseren heutigen Zeiten eine besonders wichtige Funktion hat. Die offene Gesellschaft ist unter Druck und das Theater ist eine der Institutionen, die in so einer Situation agieren kann und agieren sollte und es auch tut. Und all das wünschen wir uns eben einfach für Köln, für diese tolle, diverse Stadt mit ihren vielen Communities, die natürlich viele Probleme hat, aber auch in den letzten Jahren einige Ansätze gezeigt hat, sie zu lösen. Nicht zuletzt auch das Theater, nicht zuletzt auch unter der Intendanz von Stefan Bachmann. Es ist eben einfach nicht egal, was für ein Intendant dieses Theater bekommt.
Traudel Bünger, Mitinitiatorin des offenen Briefs an Kölns Oberbürgermeisterin. Und es gibt bei Open Petition auch eine Petition zum Thema Intendantinnenfindung Schauspiel Köln, heißt sie, Intendantinnen mit Sternchen. In Italien fehlt allüberall das Geld für die Bewahrung der zahlreichen Kulturgüter. In Venedig ist man nun auf einen Einfall gekommen, der ziemlich verzweifelt wirkt. Großformatige private Werbung an Kirchenfassaden soll künftig die Restaurierung der Gotteshäuser finanzieren. Das berichtet heute die Tageszeitung La Stampa. Es geht offenbar darum, rund 50 Kirchen in Venedigs Altstadt vor dem Verfall zu retten. Eine Sonderkommission soll die Werbebanner auf Angemessenheit prüfen.
Vielen Dank, Dina Netz, für die Kulturmeldung. Und das war Kultur heute. In Paris ist es am Rande der Proteste der Gelbwesten wieder zu Ausschreitungen gekommen. Mehr dazu gleich bei den Kollegen von den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten mit Rainer Brandes am Mikrofon. Ich bin Enne Seidel, sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.